Ich hoffe, es geht euch gut. Das Wetter ist ja wunderbar, so für die Natur, für die Bäume und für die Pflanzen, sehr, sehr schön. Schön, dass du heute Morgen hier bist. Wir sind an dem 9. Sonntag von einer ganz besonderen Serie. Es geht darum, wie du aufblühen kannst in deinem Leben. Aufblühen in den Beziehungen zu den Menschen, die mit dir dein Leben teilen, und wie du aufblühen kannst in deiner Beziehung zu Gott. Denn dafür wurdest du... Ja, ich darf noch warten, bis die Kinder raus sind. Okay, gut. Alles klar. Das mache ich mal. Man hört ja ein bisschen was von den Kindern noch. Wir können ja mal so für die letzten Sekunden, wo die Kinder noch rausgehen, können wir unserem Nachbarn sagen, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich neben dir sitzen darf. Sehr gut. Gut. Also, dann darf ich weitermachen. Die Kinder haben ihren Weg gefunden. Sehr schön. Also, es geht um diese tolle Serie. Wie kann dein Leben aufblühen? Aufblühen in den Beziehungen zu deinen Mitmenschen. Aufblühen in der Beziehung zu Gott. Und damit das geschieht, denn dafür bist du geschaffen, damit das geschieht und das gelingt, hat Gott uns Anwendungen mitgegeben für unser Leben. Und diese Anwendung kennen wir als die 10 Gebote. Und wir vergleichen diese Anwendung jetzt den 9. Sonntag mit diesem iPhone, mit diesem Smartphone, was wir hier aufgestellt haben und haben für jedes Gebot eine symbolische Anwendung installiert. Ich mache dir sehr Mut, wenn du die einen der Sonntage verpasst hast oder alle, dann kannst du dir das gerne noch anhören. Es wurde aufgenommen und steht auf der Homepage der Gemeinde online. Und dann hört ihr das an. Jede Anwendung, die Gott uns gegeben hat, von diesen 10 Anwendungen, sind Gold wert. Du möchtest keine davon vermissen. Es geht Gott darum, dass dein Leben gelingt. Und wir reden heute über das 2. Gebot. Paul hat es schon erwähnt, wir haben uns diese Anwendungen von hinten angeguckt. Also wir haben im 10. Gebot begonnen, wo es darum geht, nicht neidisch zu sein, haben uns dann vorgearbeitet und sind jetzt heute an diesem 9. Sonntag beim 2. Gebot. Und dieses 2. Gebot heißt, mach dir kein Bild von Gott. Stell dir vor, du bist verheiratet, viele von euch sind es, es ist also nicht schwer, das vorzustellen, und dein Partner, ich erzähle das jetzt mal aus der Perspektive des Mannes, weil ich das einfach mir besser vorstellen kann, stell dir vor, dass du als Mann in deinem Portemonnaie das Foto von deiner Frau hast und deine Frau macht das Portemonnaie auf, weil sie irgendwas darin sucht und sie findet ihr eigenes Foto. Sehr schön. Freut sie sich natürlich. Ihr seid verheiratet, alles gut. Und wo sie so gerade im Portemonnaie unterwegs ist, findet sie noch ein zweites Foto. Und das ist auch von einer Frau, aber das ist nicht sie. Was würde wohl passieren? Die Frau, die mit dir verheiratet ist, guckt in dein Portemonnaie, sie findet ihr Foto und sie findet noch das Foto einer anderen Frau. Ist es die Option A, dass sie sich wahrscheinlich denkt, ja gut, jeder braucht Privatsphäre. Und gut sieht sie auch aus, man kann ja nichts dagegen haben, noch ein gutes, schönes Bild von einer anderen Frau zu haben. Ist das die Reaktion, die du erwartest? Oder ist es vielmehr die Reaktion, dass deine Frau sich das Foto anguckt, danach dich anguckt und fragt, wer um alles in der Welt ist diese Frau? Ich würde es ihr nicht übel nehmen, denn immerhin bist du mit ihr verheiratet. Du hast ihr versprochen, dass du ihr treu sein wirst. Du hast ihr versprochen, dass sie deine große Liebe des Lebens ist. Dass sie die Person ist, der du treu bist. Und dann auf einmal findet sie eine andere Frau in deinem Portemonnaie. Ich würde es ihr nicht übel nehmen, wenn sie sich furchtbar aufregt, wenn sie eifersüchtig ist, wenn sie das Foto zerfetzt und sagt, wir müssen darüber reden, das geht so nicht. Es wäre verständlich, finde ich. Und der Punkt ist ja auch, ich möchte das ja auch sein, ich möchte treu sein zu meiner Frau. Ich habe es ihr versprochen. Sie ist die Liebe meines Lebens. Ich möchte kein anderes Foto in meinem Portemonnaie haben, nur das Foto von meiner Frau. Das ist völlig klar. Und genauso geht es Gott. Im zweiten Gebot, ich lese euch das mal komplett vor, es steht in 2. Mose 20, Vers 4 bis 5. Da steht, du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Genauso geht es Gott. Es geht darum, dass er mit dir einen Bund schließen will und geschlossen hat. Nämlich den gleichen Bund, den er mit den Israeliten geschlossen hat, nachdem er sie aus Ägypten rausgeführt hat, aus der Sklaverei rausgeführt hat. Er hat sie rausgeführt, er hat sie befreit und dann sagt er, ich bin dein Gott, ich habe dich befreit und darum gebe ich dir jetzt 10 Tipps, die du bitte einhältst. Nicht 10 Tipps, das wäre zu weich formuliert, 10 Gebote, die du einhältst. Denn ich habe dich befreit. Und das ist ein Bund, den Gott mit uns schließt. Und genauso hat Gott uns auch befreit. Wir waren nicht in Ägypten, wir waren keine Sklaven, aber wir sind befreit worden von Gott, von der Sünde, die uns knechtet, von der Angst, die wir haben ohne Gott. Wir haben eben noch gesungen, ich bin nicht länger Sklave der Angst. Wir wurden befreit zu einem Leben mit Gott. Wir haben ein geistliches Leben bekommen. Ohne Gott sind wir geistig tot und Gott hat uns ein geistliches Leben gegeben. Und so sagt Gott jetzt, ich habe dich genauso befreit und deshalb gibt es für dich keinen Grund, deinen Glauben an jemand anderen zu hängen. Es gibt für dich keinen Grund, jemand anderen nachzufolgen. Es gibt für dich keinen Grund, ein zweites Foto in deinem Portemonnaie zu haben. Warum solltest du? Ich habe dich doch befreit, nicht die anderen Götter. Und oft ist es so, dass wir unseren Glauben trotzdem nicht Gott ganz ungeteilt geben. Ich bin manchmal erstaunt, wie viel Aberglaube so in unserem Land populär ist und angebracht ist. Wenn man so die Zeitungen liest, die den Inhalt natürlich danach entscheiden, was interessiert Menschen, dann wird man feststellen, dass in den Zeitungen auch ganz oft das Horoskop abgebildet ist. Wo der Glaube auf einmal weg von Gott irgendwo anders hingelenkt wird. Ich bitte dich mal, dass du dir mal überlegst, an welche Dinge wir alle so als Gesellschaft, an welche Dinge wir so glauben, die nichts mit Gott zu tun hat. Tausch dich mal bitte mit deinem Nachbarn aus. Was sind so die Dinge, von denen du weißt, wo du sagst, hey, komisch, dass wir an sowas glauben. Tausch dich mal bitte aus und sag mal, was fällt dir so ein, deinem Nachbarn? So, jetzt würde ich euch bitten, ruft doch mal so rein, was bekommt ihr so mit? An was wird noch so neben Gott geglaubt? So, wenn es in Richtung Aberglaube geht. Was habt ihr so besprochen? Was war bei euch? An das Schicksal glauben. Ja, hör auf die Stimme, gibt es gerade ein Lied, wird hier gesagt, genau. An Schicksal, woran glaubt man noch? Dass bestimmte Dinge Unglück bringen, was denn zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel, wenn man sein Geschenk schon vor dem Geburtstag auspackt.
Geschenk vor dem Geburtstag auspacken, ja. Ach so, wenn man schon Klamotten kauft, ja, für Babys. Ja. Ich glaube, wir kennen alle die klassische schwarze Katze, die über den Weg läuft. Ich frage mich manchmal, was haben wir nur mit dieser Katze? Die kann ja nichts dafür. Ja, die muss auch mal über die Straße. Die Frage ist ja, wie kommen wir darauf, dass solche Dinge unser Leben bestimmen dürfen? Oder wenn man jetzt an die ganzen Sternbilder glaubt, wie kommen wir darauf, dass es Sterne gibt, die unser Leben beeinflussen können? Sterne, die wir sehen können, weil das Licht seit Millionen von Jahren unterwegs ist. die wahrscheinlich gar nicht mehr existieren, die trotzdem noch Hunderttausende von Jahren vom Licht her zu sehen sind, obwohl die gar nicht mehr da sind. Wie kommen wir auf die Idee, dass es Menschen gibt, die dann ihr Tagesschicksal, ihr Wochengeschäft abhängig davon machen, was in irgendeinem Horoskop steht, abhängig von Sternen? Ist das nicht komisch? Ich habe schon mal gehört, es gibt auch Leute, die haben dann an ihrem Schlüsselbund die abgefahrensten Sachen, die dann irgendwie Glück bringen sollen. Eine Frau hatte an ihrem Schlüsselbund eine Hasenpfote. Und wenn man dann mal nachfragt und sagt, hey, du hast eine Hasenpfote an deinem Schlüsselbund, wie kommt das? Ja, soll mir Glück bringen. Wie kann dir die Hasenpfote Glück bringen? Dem Hasen hat sie kein Glück gebracht. Es ist schon interessant. Ich bin sehr viel als Referent für Hochzeiten unterwegs und stelle immer wieder fest, dass die meisten Brautpaare dem Termin an einem 13. aus dem Weg gehen. Am Freitag, den 13. sind die Standesämter leer. Also falls du spontan heiraten willst, Freitag, der 13. ist frei. Warum? Es gibt Airlines, also Fluglinien, die haben die Reihe 13 nicht. Dass du nicht, wenn du da jetzt sitzen musst, auf einmal in der Reihe 13 sitzt. Was ist der Gedanke dahinter? Dass das Flugzeug abstürzt und nur die Reihe 13 fliegt raus. Es gibt Hotels, die haben die 13. Ebene nicht. Weil keiner möchte auf der 13. Ebene sein Zimmer haben. Wer logisch nachdenken kann, der sagt, okay, Ebene 11, Ebene 12, Ebene 14. Ich meine, wir alle wissen, dass nach 12 13 kommt, das heißt, wir verarschen uns. Wir sind nachher in der Ebene 14 und wissen ganz genau, dass hier ist die Ebene 13. Also wir machen viele Dinge, die sind einfach Unsinn. Wir erlauben Dinge, dass sie einen Platz, dass sie Gott Konkurrenz machen. Den schenken wir unser Glauben. Meine Tochter hat vor kurzem über ihr Bett so ein paar Strohpferdchen, die sie geschenkt bekommen hat, so die klassischen Sachen, die man so einem Baby übers Bett hängt, damit es ein bisschen abgelenkt ist. Das hat sie rausgekramt und hat sich übers Bett gehängt. Da habe ich gesagt, oh, das ist ja, hast du neu aufgehängt, was ist das denn? Ja, das ist ein Traumfänger. Ein Traumfänger? Ja, meine Freundin Lara hat mir erzählt, sie hat sowas über dem Bett und der fängt böse Träume. Ich sagte, aber wie kann der das denn machen? Weiß ich nicht. Ja, guck mal, dieses Strohpferdchen jetzt hier kann Träume fangen? Weiß ich nicht. Ja, schau mal, also ich glaube, dass das Strohpferdchen gar nicht merkt, was du träumst. Ja? Was meiner Erfahrung nach sehr viel mehr hilft, ist vorher zu beten. Okay, wieder weggehängt. Es ist interessant, wo wir uns manchmal einfach mitreißen lassen, weil andere es tun. Und das sind Dinge, die machen einfach keinen Sinn. Am lustigsten finde ich es, wenn dann Menschen, die sagen, hey, ich bin Atheist, ich glaube nicht an Gott, und dann glauben sie an die komischsten Dinge. Wo ich mir denke, ja, einen gewissen Glauben bringst du auch mit. Der ist in meinen Augen sehr unsinnig. Wenn von diesem Gebot gesprochen wird, gib keinen anderen Göttern den Raum in deinem Leben, dann wird auch von Götzenbildern gesprochen. Und jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Die Israeliten, die diese Gebote bekommen haben, sind ja aus Ägypten rausmarschiert. Und in Ägypten war es üblich, dass man dort an Götter geglaubt hat, die man in Form von Steinfiguren zusammengemeißelt hat, aus Holz oder aus anderen Materialien. Und diese Figuren sollten zuerst die Gottheit repräsentieren. Sie sollten zuerst ein Symbol sein für die Gottheit, damit man weiß, wohin mit den Gebeten, wenn man diese Gottheit anspricht. Nur mit der Zeit wurde immer mehr diese Figur, die eigentlich nur die Gottheit repräsentieren sollte, immer mehr Gott selbst. Und am Ende war es die Holzfigur. Und das war der Weg, den die Ägypter gegangen sind. Und das war das, was die Israeliten 400 Jahre lang erlebt haben. Und da war es Gott wichtig, dass sie damit aufhören, dass sie das brechen und dass sie nicht auf die Idee kommen, dass sie Gott genauso in ein Bild packen können, wie sie es dann sogar getan haben, als sie dann mit ihrem Schmuck ein Kalb erstellt haben, ein goldenes Kalb, eine Geschichte aus der Bibel, und wo sie dann gedacht haben, hey, lass es uns so tun, wie wir es kennen. Wir erstellen uns ein Bild und beten das dann an. Da war Mose gerade unterwegs und als er dann zurückkam, hat er sich fürchterlich aufgeregt, weil er gesagt hat, Leute, wir folgen solchen Göttern nicht mehr. Wir folgen nur noch dem Gott, der uns befreit hat. Und dieser Gott ist eifersüchtig. Der will dieses Foto zerreißen, der will dieses Bild zerfetzen, weil er möchte, dass wir treu sind, denn er hat uns befreit, wir haben einen Bund. Warum machen Menschen sowas, dass sie sich solche Wege suchen? Ich glaube, dass wir grundsätzlich, wir wollen etwas sehen können. Wir wollen sagen können, so sieht Gott aus und so sieht Gott nicht aus. Wenn du dich an den letzten Sonntag dieser Serie erinnerst, dann erinnerst du dich bestimmt an diese Box, die wir hatten. Wo wir gesagt haben, manchmal wollen wir Gott in so eine Box packen, wir wollen ihn definieren. Und das ist der Punkt, wir wollen sagen, so ist Gott und so ist Gott nicht. So groß ist er und so groß ist er nicht. Da fängt er an und da hört er auf. Er ist oval und er ist nicht eckig. Wir wollen Gott definieren. Und das ist die Sehnsucht dahinter. Wir wollen irgendwie sagen können, jetzt habe ich ihn. Wie dieses Mädchen, was die Mutter fragt, sag mal Mama, wo ist Gott eigentlich? Und dann sagt die Mutter, Gott ist überall. Schien in dem Moment wirklich wie eine schlaue Antwort. Würde ich auch so sagen. Und dann sagt das Mädchen, Gott ist überall, ist Gott auch in unserem Haus? Sagt die Mutter, ja. Ja, Gott ist auch in unserem Haus. Und dann sagt das Mädchen, also Gott ist überall, Gott ist in unserem Haus. Ist Gott auch in unserer Küche, wo wir gerade sind? Sagt die Mutter, ja, Gott ist auch in unserer Küche. Mama, ist Gott dann auch in dem Marmeladenglas? Denkt sich die Mutter, jetzt wird es ja immer komischer. Gott ist überall, er ist im Haus, er ist in der Küche. Ja, er ist auch im Marmeladenglas. Zack, Deckel drauf, jetzt habe ich ihn. So sind wir. Wir wollen Gott packen. Wir wollen sagen, jetzt habe ich ihn. Jetzt weiß ich, wie er ist. Jetzt weiß ich, wie er nicht ist. Jetzt habe ich ihn gepackt. Und genau darum geht es. Wir können Gott nicht greifen. Wir können ihn nicht begreifen. Und das ist der erste Gedanke, den ich dir mitgeben möchte. Den habe ich hier auch auf der Flipchart vorbereitet. Gott ist größer, möchte ich dieses Thema nennen. Gott ist größer. Wir können Gott nicht begreifen. Es ist nicht möglich. Gott ist größer. Und wir wollen im Leben aber irgendwie alles greifen können. Wir wollen es begreifen. Kleine Kinder, die wollen alles anpacken und in einer bestimmten Phase des Lebens wollen sie auch alles erstmal schmecken, erstmal alles in den Mund stecken. Warum? Sie wollen es begreifen, sie wollen verstehen, wie fühlt sich das an, wie schmeckt das. Und irgendwann mal hat man fast alles geschmeckt und dann hört man damit auf. Hast du dich manchmal gefragt, warum weißt du, wie es schmecken würde, wenn du in diesen Stuhl beißt? Mit diesem Stoff, mit diesem Holz. Du kannst dir vorstellen, wie es schmeckt. Warum weißt du, wie es schmecken würde, wenn du in Gras beißt? Warum weißt du, wie es schmecken würde, wenn du an eine Laterne gehst und in das Eisen beißt? Weil du das alles schon mal gemacht hast. Du kannst dich daran erinnern. Manchmal möchte man nicht wissen, warum man weiß, wie das schmeckt. Habe ich das wirklich schon mal probiert? Wir wollen es begreifen, wir wollen als Kind erstmal überall reinbeißen und auch als Erwachsener wollen wir immer noch Dinge in der Hand haben. Wenn mir jemand sagt, hey, ich habe mir ein neues Telefon gekauft, dann sage ich, hey, zeig mal. Dann meine ich ja damit, dass er das nicht einfach nur aus der Tasche hebt und mir hochhält, sondern ich sage, ja, gib her, zeig's mir. Und dann habe ich es in der Hand und dann will ich es fühlen, ich will es sehen. Wenn ich ins Geschäft gehe, dann möchte ich mir die Dinge anschauen. Ich möchte sie in die Hand nehmen. Ich möchte sie angreifen, ich möchte sie begreifen. Ich möchte was haben, was fühlen. Der Punkt ist, Gott ist nicht fassbar. Gott ist größer. Und wenn du einen Gott willst, den du anfassen kannst, den du begreifen kannst, dann muss ich dich enttäuschen. Der Gott, der diese Welt geschaffen hat, ist von uns nicht begreifbar. Der ist nicht in eine Box zu packen. Wir Menschen wollen unsere Vorstellungen von Gott in Stein meißeln. Und dann verwechseln wir unsere Gottesvorstellung mit Gott. Wir machen das Gleiche, wie die Menschen damals die Figuren gemeißelt haben und am Ende gedacht haben, diese Figur ist Gott. Wir haben Gottesvorstellungen und am Ende verwechseln wir diese Gottesvorstellungen mit Gott. Das ist der zweite Punkt. Verwechsel nicht Gott mit deinen Gottesvorstellungen. Verwechsel Gott nicht mit deinen Gottesvorstellungen. Vielleicht denkst du dir, hey, Gott ist jemand, der keiner Fliege was zuleide tut. Vielleicht ist das so eine Vorstellung, die du von ihm hast. Manche denken, Gott ist so ein Polizist, ein alter Mann, ein strafender Vater und so weiter. Es ist eine Gottesvorstellung. Gott ist größer als diese Vorstellung. Manche haben das Bild von Gott, es ist so ein Lass mich nur machen, Gott. Das heißt, mein Job ist eigentlich nur, mich zurückzulehnen, beim Kaffee ein bisschen zu beten und den Rest macht Gott. Lass mich nur machen, Gott. Das ist manche Vorstellung, die Menschen von Gott haben. Oder ein Gott, der so ein Ich verstehe und verzeihe alles Gott. Ist ja gut, ist ja alles gar nicht so schlimm. Machen wir mal. Schwamm drüber, passt schon. So ein Ist gar nicht so schlimm, Gott. Ich verzeihe sowieso alles, Gott. Manche haben ein Bild von Gott, der so ein Reißt euch am Riemen, Gott ist. Das musst du tun und das musst du tun, das musst du alles einhalten und dann habe ich dich lieb. Dann segne ich dich entsprechend deiner Leistung. Ein Reißt dich am Riemen, Gott. Oder ein Ich zeige es ihnen, Gott. Ein Gott, der diese Welt richten wird. Der Tsunamis und Erdbeben schickt oder was auch immer. Ein Gottesbild, was wir haben, Gottesvorstellungen, viele dieser Gottesvorstellungen, die wir haben, die ich erwähnt habe, andere, die du hast, die haben natürlich irgendwo einen Grund. Oft sind die ein Teil der Wahrheit. Aber Gott ist so viel größer. Gott ist nicht greifbar. Und das fällt uns dann so schwer, wenn wir dann sagen, es ist ein Gott, der voller Liebe ist, der die Liebe in Person ist und gleichzeitig ein Gott, den man erzürnen kann. Das ist eine Spannung, die halten wir nicht aus. Und dann wollen wir Gott gerne reduzieren und sagen, nein, Gott kann nicht zornig sein, denn Zorn und Liebe ist für uns ein großer Unterschied und wir haben lieber einen Gott, der Liebe ist. Und den zornigen Gott, den lassen wir weg und deshalb lese ich auch das Alte Testament gar nicht. Weil der Gott, an den ich glaube, der ist ja im Alten Testament. Das ist kann ich alles gar nicht einordnen, das ist nicht der Gott, an den ich glaube. Und so haben wir unsere Gottesvorstellung und kriegen das nicht gebacken, dass Gott so anders ist, dass Gott gnädig ist und gleichzeitig ein Richter ist. Unsere Vorstellungen sind einfach zu kurz. Das ist so, wie wenn du ein Foto von deinen Kindern hast und du weißt ganz genau, dieses Foto erinnert mich daran, wie cool meine Kinder sind. Wie sie aussehen. Aber dieses Foto sind nicht meine Kinder. Das ist eine Momentanaufnahme von einem ganz kleinen Moment mit einem ganz bestimmten Blick in 2D mit Farben und irgendwelchen Pixel auf Papier gedruckt. Das ist ein Abklatsch. Das sind nicht meine Kinder. Das ist nur ein Bild meiner Kinder. Und genauso ist es auch, wenn wir versuchen, Gott in so ein Bild zu packen, dann ist das nur ein Abklatsch in 2D. Es ist weit weg von dem, wer Gott wirklich ist. Gott ist unbegreiflich größer, als wir uns das vorstellen können. Gott ist größer als unsere Maßstäbe. Wir denken uns, wie kann Gott sowas zulassen? Und dann fangen wir an zu urteilen und zu richten und sagen, kann das ein guter Gott sein? Kann das ein gerechter Gott sein, wenn sowas passiert? Kann Gott mich wirklich lieben, wenn mir das zustößt? Und wir stellen uns in dem Moment über Gott und sagen, Gott, so musst du sein, dass ich dich greifen kann. Aber Gott sagt dir, was gerecht ist und nicht du. Gott darf dir sagen, was Liebe ist. Er bestimmt, was Liebe ist und nicht du. Gott ist größer. Gott ist größer als seine Maßstäbe. Nicht du richtest über Gott. Gott richtet über dich. Gott ist größer. Die beste Beschreibung von Gott, die beste Art, Gott zu verstehen, ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der auf diese Welt gekommen ist, um zu tun, was er selber gesagt hat. Guckt mich an, dann sieht ihr, wer der Vater ist. Wenn wir wissen wollen, wer Gott ist, wie Gott handelt, dann können wir auf Jesus gucken. In der Bibel steht, in Kolosser 1, Vers 15, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Jesus ist das perfekte Ebenbild von Gott. Ein anderer Vers in der Bibel, Hebräer 1, Vers 3, da steht, die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in ihm auf. In ihm, in Jesus, hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. Durch sein machtvolles Wort sichert er den Bestand des Weltalls. Nachdem er sein Leben zum Opfer gebracht hat, um uns von unseren Sünden zu reinigen, er hat sich im Himmel an die rechte Seite der göttlichen Majestät gesetzt. Und damit wir als Menschen wissen, dass wir durch Jesus den Zugang zu Gott haben, ist zu dem Moment, wo Jesus gestorben ist am Kreuz, etwas Unfassbares passiert. Bis zu dem Moment waren die Israeliten sich sicher, Gott kann man nur im Tempel begegnen, der extra für ihn gebaut wurde. Gott hat genau gesagt, wie er den Tempel haben will. Er wurde nach den Bauplänen von Gott gebaut. Es gab einen Vorhof, dann gab es eine weitere Mauer, dann gab es einen weiteren Bereich, da durften weniger Leute rein. Da gab es bestimmte Kriterien. Dann gab es einen weiteren Bereich, da durften noch weniger Leute rein. Und am Ende gab es in diesem Tempel das Allerheiligste. Geschützt von einem schweren Vorhang. Meter hoch. Und in diesem Allerheiligsten hat Gott gesagt, wohnt mein Name. Und in dieses Allerheiligste durfte nur der hohe Priester, der Priester aller Priester, einmal im Jahr rein, am Versöhnungstag. Ein einziges Mal im Jahr. Und Gott hat gesagt, wer dort unberechtigt reingeht, muss sofort sterben. Und deshalb war man sehr vorsichtig, denn wenn dieser hohe Priester einmal im Jahr dort reingehen durfte, um ein Opfer zu bringen, dann hat man an seinem Fuß eine Leine festgemacht. Weil man nicht sicher war, ob der Priester wirklich alles richtig gemacht hat und ob er wirklich rein war, ob er das Recht hatte, reinzugehen. Und man wusste ganz genau, sollte Gott das nicht gut finden und tun, was er gesagt hat, nämlich einer unberechtigten Person mit dem Tode zu bestrafen, dann hätten sie den nicht mehr rausgekriegt. Also haben sie ein Seil festgebunden, damit sie ihn rausziehen können, falls er stirbt. Es war das Allerheiligste. Jeder wusste, da wohnt Gott mit seinem Namen. Da, wenn wir ganz zu Gott wollen, dann müssen wir dahin gehen. Und Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, um diesen Zugang für immer und für jede Person herzustellen, indem er für uns stirbt. Für all das, was uns trennt, was alles zwischen uns und Gott steht, für alles, was uns hindert, zu Gott zu kommen. Alles, was uns geistlich tot macht. Das wird in der Bibel als Sünde bezeichnet. Und dafür ist Jesus gekommen, damit all das weggeschafft wird. Und das hat ihm das Leben gekostet. Und in dem Moment, wo Jesus am Kreuz hing und gestorben ist, ist dieser Vorhang vom Allerheiligsten von oben nach unten zerrissen. Und Gott hat damit deutlich gemacht, ab jetzt bin ich durch Jesus bei jedem, der an mich glaubt. Das Bild für dieses Symbol ist dieser offene Vorhang. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, wenn du dir ein Bild machen willst von Gott, ein Ebenbild von Gott haben willst, dann schau auf Jesus Christus. Jesus Christus war auf dieser Welt und hat geheilt, er hat Barmherzigkeit gezeigt, er hat ein sündenfreies Leben geführt. Und Jesus ist für uns gekommen, damit wir Vergebung erleben, frei werden von unserer Schuld, dass wir Freiheit erleben, Freiheit zum Leben, dass wir Freundschaft haben und dass wir Erfüllung haben. Dafür ist Jesus gekommen. In der Bibel lesen wir zu Beginn, als Jesus, bevor Jesus seine offizielle Zeit, in der er Wunder getan hat, bevor er diese Zeit angetreten ist, ist er Johannes dem Täufer begegnet. Ein ziemlich abgefahrener Prophet. Johannes der Täufer war jemand, der Jesus vorbereitet hat, der in der Wüste gelebt hat, der einen Mantel von einem Kamelfell, von Kamelhaaren hatte, der muss ziemlich abgefahren ausgesehen haben. Er hat sich regelmäßig ein Heuschrecken-Sandwich gemacht. Und man würde, wenn man ihn sieht, sagen, krasser Typ. Egal wie abgefahren der war, dass er in der Wüste gelebt hat, dass er so interessant ausgesehen hat, so interessante Sachen gegessen hat, den Leuten war das alles egal, denn seine Worte waren der Wahnsinn. Sie sind zu Tausenden in diese Wüste geströmt, um Johannes den Täufer zu hören. Johannes der Täufer hat von Buße gepredigt. Macht euch bereit für Gottes Reich. Die Leute durften sich taufen lassen und es war sicherlich organisatorisch ein Riesenchaos, wenn so viele Menschen kommen und alle wollen sich taufen lassen. Stell dir vor, um zu erklären, warum Jesus gekommen ist. Jesus hatte sich auch taufen lassen. Stell dir vor, jemand kommt zum Johannes des Täufers und sagt zu ihm, das steht nicht in der Bibel, das ist einfach eine Illustration, damit wir uns vorstellen können, wofür Jesus da ist. Stell dir vor, jemand wäre zu Johannes des Täufers gekommen und hätte gesagt, hör mal, das ist ja der Wahnsinn, hier kommen Tausende von Leuten, du taufst ständig Menschen und alle stehen überall, wo ist denn hier überhaupt die Schlange, wo kann man sich hier überhaupt anstellen, das ist alles gar nicht organisiert. Und er sagt, ich weiß was, ich habe in Harvard studiert oder keine Ahnung, in Jerusalem und ich weiß, wie man sowas organisiert und ich mache dir den Vorschlag, dass wir so Stationen machen, wo du Mitarbeiter hinsetzt und wo man sich anstellen kann, damit das alles ein bisschen organisierter ist. Und dann können Leute sich anstellen und dann sind da deine Mitarbeiter, die sagen erstmal, okay, wie heißt du? Was war deine größte Sünde? Dann wird das notiert, kommt auf ein Etikett und dann kleben wir das demjenigen hier auf die Brust. Und wenn der dann bei dir ist, weißt du sofort, hey, wie heißt der und was war so seine größte Sünde? Und dann seid ihr schneller dabei, alles zu klären, bevor du ihn taufst. Und dann sagt Johannes der Täufer, hey, ist eine gute Idee, das machen wir. Also gibt es unterschiedliche Stationen, die Leute fangen an, sich anzustellen und dann sagt der erste Mitarbeiter, na, wie heißt du und was ist deine größte Sünde? Dann sagt er, hey, ich bin der Gerhard und ich habe schon mal was geklaut. Und dann schreibt der Mitarbeiter auf, Gerhard, Dieb. Zettel auf der Brust, drauf. Kommt der Nächste, sagt, hey, wie heißt du? Ja, ich bin der Stefan und ich habe schon mal ziemlich gelogen. Ah, okay, Stefan, Betrüger. Zack, aufgeschrieben, zack, auf der Brust. Und dann kommt der Nächste und sagt, hey, wie heißt du? Ja, ich bin die Stefanie und ich habe meinen Mann betrogen. Schreibt auf, Stefanie, Ehebrecherin. Zack, bumm, auf der Brust. Und dann kommt er zum Nächsten und sagt, hey, wer bist du? Ja, ich bin der Johannes und ich habe mich nie um meine Eltern gekümmert. Und dann schreibt er darauf Johannes und schreibt drunter, verachtet seine Eltern und klatscht es ihm auf die Brust. Und so macht er das mit allen möglichen Menschen und dann auf einmal, wie heißt du? Jesus. Okay, Jesus. Was war deine größte Sünde? Keine. Nochmal, was war deine größte Sünde? Keine. Okay, was war deine kleinste Sünde? Auch keine. Okay, dann schreibt er drauf, Jesus, nichts. Und packt es Jesus auf die Brust. Und dann sagt Jesus, hey, Gerhard, gib mir deinen Aufkleber. Und er packt es sich auf die Brust. Und dann sagt er, hey, Stefanie, gib mir deinen Aufkleber. Packt es sich auf die Brust. Und dann sagt er, hey, Matthäus, gib mir deinen Aufkleber. Packt es sich auf die Brust. Sagt er, gib mir deinen Aufkleber. Packt es sich auf die Brust. Gib mir deinen Aufkleber. Packt es sich auf die Brust. Gib mir deinen Aufkleber. Packt es sich auf die Brust. Er packt sich all diese Aufkleber auf die Brust. Und dann geht er zu Johannes und sagt so, jetzt kannst du mich taufen. Jesus übernimmt deinen Aufkleber. Dafür ist er gekommen, um dir zu vergeben, um dir Freiheit zu geben, um dir ein erfülltes Leben zu geben, um dir Freundschaft zu geben. Dafür ist Jesus Christus gekommen. Und wenn du ein Ebenbild von Gott sehen willst, dann schau auf Jesus. Gott möchte, dass es kein anderes Foto in deinem Portemonnaie gibt. Gott möchte, dass du ihm treu bist, denn er hat dich befreit. Es gibt nur diesen einen Platz. Gott möchte ihn nicht teilen. Das hat er nicht nötig. Und wenn du das lebst, wird die Beziehung, die du mit Gott hast, aufblühen. Und das wünsche ich dir. Ich möchte noch dafür beten, dass Gott uns zeigt, wo überall andere Dinge in unserem Leben sind, die ein Stückchen was von unserem Glauben haben wollen. Dass wir, wenn wir nach Hause gehen, dass wir diese Dinge bewusst wegwerfen können, beenden können, bewusst ein Gespräch suchen und sagen, hey, ich habe tatsächlich regelmäßig Horoskop gelesen oder was auch immer, habe mir tatsächlich Gedanken gemacht über das, was da drin steht und sagen, hey, ich will das nie wieder. Es gibt manche Dinge, die solltest du auch mit jemand anderem durchbeten und sagen, hey, Gott, ich habe an der Stelle anderen meinen Glauben geschenkt. Du hattest Konkurrenz, es tut mir leid. Räume auf in deinem Leben. Ich bete noch dafür, dass Gott dir begegnet. Darf ich dich bitten, aufzustehen dafür? Jesus Christus, vielen Dank, dass du auf diese Welt gekommen bist. Dass du von jedem von uns diesen Aufkleber auf der Brust weggenommen hast und ihn dir selber aufgeklebt hast und getragen hast. Danke, dass wir dadurch mit Gott zu tun haben dürfen, Gemeinschaft mit ihm haben dürfen, befreit sind. Danke, dass du der Gott bist, der diese Freiheit schenkt und dass du ganz klar bist, dass du diese Aufmerksamkeit, diesen Glauben mit keinem anderen Gott und Götzendienst teilen willst. Danke, dass du an der Stelle uns dieses Gebot gegeben hast, damit die Beziehung zu dir rein ist. Danke, dass du einen Bund mit uns geschlossen hast und dass dieser Bund uns das echte Leben gibt. Jesus, ich bete für jeden, der hier ist, dass du ihm und ihr auf der einen Seite zeigst, wo sie und wo er gerade in der Beziehung zu dir steht. Ob er diesen Aufkleber dir schon gegeben hat. Den Aufkleber mit all dem, was falsch gelaufen ist. Ob du das schon übernommen hast, ob diese Beziehung schon geklärt ist, ob die Vergebung schon da ist. Und ich bete, dass du jede Person, die das noch nicht erlebt hat, heute zu dir ziehst und in deine Familie aufnimmst. Und ich bete auch für uns alle, dass du uns heute gute Gedanken gibst, die uns helfen, unser Leben durchzuscannen und zu sehen, wo gibt es Dinge, die dir Konkurrenz machen? Wo gibt es Dinge, denen wir unseren Glauben schenken? Und dass wir uns bewusst davon trennen, dass wir dich um eine Entschuldigung bitten und dass wir das bewusst loslassen. Dass wir Dinge, die symbolisch dafür stehen in unserem Leben, wegwerfen, Gespräche suchen und dass die Beziehung zu dir aufblüht. Jesus, vielen, vielen Dank. Danke, dass du uns segnest. Amen.